Kapitel 26 – Ein Werk der Erneuerung. Das Werk der Sabbatreform, das in den letzten Tagen vollbracht werden soll, wird in der Weissagung Jesajas vorhergesagt. So spricht der Herr: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wäre. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und die Fremden, die sich zum Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen, und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Jesaja 56, Verse 1, 2, 6 und 7. Diese Worte beziehen sich auf das christliche Zeitalter, wie durch den Zusammenhang gezeigt wird. Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Jesaja 56, Vers 8. Hier wird das Sammeln der Heiden durch die Evangeliumsbotschaft dargestellt. Und über die, welche dann den Sabbat ehren, ist ein Segen ausgesprochen. Auf diese Weise erstreckt sich die Verbindlichkeit des vierten Gebotes weit über die Kreuzigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt Christi hinaus, bis auf die Zeit, da seine Knechte allen Völkern die frohe Kunde predigen. Der Herr befiehlt durch denselben Propheten: Verschließe die Offenbarung, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Jesaja 8,16. Das Siegel des Gesetzes Gottes wird im vierten Gebot gefunden. Dieses allein von allen zehn zeigt sowohl den Namen als auch den Titel des Gesetzgebers an. Es erklärt Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde und rechtfertigt auf diese Weise seinen Anspruch auf Verehrung und Anbetung vor allen anderen. Außer dieser Angabe enthalten die zehn Gebote nichts, das die Urheberschaft des Gesetzes anzeigt. Als die päpstliche Macht den Sabbat veränderte, wurde das Gesetz des Siegels beraubt. Die Nachfolger Jesu sind berufen, es wiederherzustellen, indem sie den Sabbat des vierten Gebots zu seiner rechtmäßigen Stellung als Gedächtnistag des Schöpfers und Zeichen seiner Autorität erheben. Nach dem Gesetz und Zeugnis, während widerstreitende Lehren und Theorien im Überfluss vorhanden sind, ist das Gesetz Gottes die einzige untrügliche Richtschnur, nach der alle Meinungen, Lehren und Theorien geprüft werden sollen. Darum sagt der Prophet: Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte, das heißt das Licht der Wahrheit, nicht haben. Jesaja 8, Vers 20. Ferner wird das Gebot gegeben: Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Es ist nicht die gottlose Welt, sondern es sind jene, die der Herr als mein Volk bezeichnet, die um ihrer Übertretungen willen zurechtgewiesen werden sollen. Er sagt weiterhin: Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Jesaja 58, Vers 1 und 2. Hier werden uns Menschen gezeigt, die sich gerecht dünken und großen Eifer für Gottes Sache an den Tag zu legen scheinen. Aber der ernste und feierliche Tadel dessen, der die Herzen erforscht, dass sie die göttlichen Vorschriften mit Füßen treten. Der Prophet bezeichnet das unbeachtet gelassene Gebot wie folgt: Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Jesaja 58, Verse 12 und 13. Diese Weissagung bezieht sich ebenfalls auf unsere Zeit. Die Lücke wurde in das Gesetz Gottes gemacht, als der Sabbat von der römischen Macht verändert wurde. Aber die Zeit ist gekommen, da jene göttliche Einrichtung wiederhergestellt werden soll. Die Lücke soll verzäunt und der Grund gelegt werden, der für und für bleibe. Diesen durch des Schöpfers Ruhe und Segen geheiligten Sabbat feierte Adam in seiner Unschuld im Garten Eden und auch, als er gefallen, aber reumütig aus seiner glücklichen Heimat vertrieben war. Alle Patriarchen von Abel bis auf den gerechten Noah bis zu Abraham und Jakob beachteten ihn. Als das auserwählte Volk in der Knechtschaft in Ägypten war, verloren viele unter der herrschenden Abgötterei ihre Kenntnis des göttlichen Gesetzes. Aber als der Herr Israel erlöste, verkündigte er der versammelten Menge unter feierlicher Machtentfaltung sein Gesetz, damit alle seinen Willen wissen, ihn fürchten und ihm auf ewig gehorchen möchten. Von jenem Tage bis auf den heutigen ist die Kenntnis des göttlichen Gesetzes auf Erden bewahrt und der Sabbat des vierten Gebots gehalten worden. Und obgleich es dem Menschen der Sünde gelang, Gottes heiligen Tag mit Füßen zu treten, so waren doch selbst in der Zeit der päpstlichen Oberherrschaft an geheimen Orten treue Seelen, die den Sabbat ehrten. Seit der Reformation hat es stets Menschen gegeben, die ihn feierten. Wenngleich oft unter Schmach und Verfolgung, wurde doch ununterbrochen Zeugnis abgelegt für die Fortdauer des Gesetzes Gottes und für die feierliche Verpflichtung gegenüber dem Sabbat der Schöpfung. Diese Wahrheiten, wie sie in Offenbarung 14 im Zusammenhang mit dem ewigen Evangelium vorführt, werden die Gemeinde Christi zur Zeit seines Erscheinens kennzeichnen. Denn als Folge der dreifachen Botschaft heißt es, hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Und diese Botschaft ist das Letzte, die vor der Wiederkunft des Herrn verkündigt werden soll. Unmittelbar nach ihrer Verkündigung sieht der Prophet des Menschensohn kommen in Herrlichkeit, um die Ernte der Erde einzuholen. Alle, die das Licht über das Heiligtum und die Unveränderlichkeit des göttlichen Gesetzes annahmen, wurden mit Freude und Staunen erfüllt, als sie die Erhabenheit und die Übereinstimmung der Wahrheiten erkannten, die sich ihrem Verständnis erschlossen. Sie wünschten, dass das Licht, das ihnen so köstlich schien, allen Christen zuteil werde, und sie glaubten zuversichtlich, dass sie es mit Freuden annehmen würden. Aber Wahrheiten, die sie in Widerspruch mit der Welt brachten, waren vielen vorgeblichen Nachfolgern Christi nicht willkommen. Der Gehorsam gegen das vierte Gebot forderte ein Opfer, vor dem die große Menge zurückschreckte. Als die Ansprüche des Sabbats vorgebracht wurden, urteilten viele nach weltlichen Ermessen und sagten, »Wir haben immer den Sonntag gehalten, unsere Väter hielten ihn, und viele gute und fromme Leute sind selig gestorben, obgleich sie den Sonntag feierten. Die Feier dieses neuen Sabbats würde uns in Widerspruch mit der Welt bringen, und wir würden keinen Einfluss auf sie gewinnen. Was vermag ein kleines Häuflein, das den siebenten Tag hält, gegen die ganze Welt, die den Sonntag feiert?« Durch ähnliche Schlussfolgerungen versuchten die Juden, ihre Verwerfung Christi zu rechtfertigen. Ihre Väter waren von Gott angenommen worden, als sie die Opfer darbrachten, und warum konnten nicht die Kinder Heil finden, wenn sie denselben Weg verfolgten? Auf gleiche Weise beruhigten viele Menschen zur Zeit Luthers ihr Gewissen, dass treue Christen im katholischen Glauben gestorben seien und dass deshalb diese Religion zur Seligkeit genüge. Solche Behauptungen ließen sich als ein wirksames Hindernis gegen jeglichen Fortschritt im Glauben und Ausüben desselben aufstellen. Viele brachten vor, dass die Sonntagsfeier eine fest begründete Lehre und ein seit vielen Jahrhunderten weit verbreiteter Brauch der Kirche gewesen sei. Es ließ sich jedoch beweisen, dass der Sabbat und seine Feier weit älter, ja sogar ebenso alt wie die Welt selber ist und die Bestätigung Gottes und der Engel hat. Als der Erde Grund gelegt wurde, die Morgensterne miteinander sangen und alle Kinder Gottes vor Freuden jauchzen, da wurde auch die Grundlage des Sabbats gelegt. Hiob 38, 6 und 7 und 1. Mose Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Mit Recht erheischt diese Einrichtung unsere Ehrfurcht, sie wurde von keiner menschlichen Autorität eingesetzt und beruht nicht auf menschlichen Überlieferungen. Sie wurde von dem alten Gott gegründet und das sein ewiges Wort geboten. Als die Aufmerksamkeit des Volkes auf die Sabbatreform gelenkt wurde, vertreten beim Volk beliebte Prediger das Wort Gottes und legten sein Zeugnis so aus, wie man am besten die fragenden Gemüter beruhigen konnte. Wer die Heilige Schrift nicht für sich selbst erforschte, gab sich mit den Ansichten zufrieden, die mit seinen Wünschen übereinstimmten. Durch Behauptungen, Spitzfindigkeiten, Überlieferungen der Väter und die Autorität der Kirche versuchten viele, die Wahrheit zu verwerfen. Ihre Verteidiger wurden zu ihren Bibeln gelenkt, um die Gültigkeit des vierten Gebotes zu beweisen. Demütige, allen mit dem Wort Gottes ausgerüstete Männer widerstanden den Angriffen der Gelehrten, die erstaunt und zornig erkannten, dass ihre beredten Spitzfindigkeiten machtlos waren gegenüber der einfachen, offenen Darstellungsweise von Männern, die in der Schrift mehr als in der Schulweisheit unterrichtet waren. In Ermangelung günstiger biblischer Belege machten viele, die vergaßen, dass dieselben Einwände gegen Christus und seine Jünger vorgebracht worden waren, mit unermüdlicher Beharrlichkeit gelten. Warum verstehen unsere Großen diese Sabbatfrage nicht? Nur wenige glauben ihr. Es kann nicht sein, dass ihr Recht habt und alle Gelehrten der Welt Unrecht haben. Um solche Beweisgründe zu widerlegen, war es nur erforderlich, die Lehren der Heiligen Schrift anzuführen und darauf zu verweisen, wie der Herr mit seinem Volk in allen Zeitaltern verfuhr. Gott wirkt durch die, welche seine Stimme hören, ihr gehorchen, nötigenfalls unangenehme Wahrheiten aussprechen und sich nicht fürchten, volkstümliche Sünden zu rügen. Gott bedient sich nicht oft gelehrter und hochgestellter Männer zur Leitung in Reformbewegungen, weil diese auf ihre Glaubensbekenntnisse, Theorien und theologischen Lehrgebäude vertrauen und nicht das Bedürfnis fühlen, von Gott gelehrt zu werden. Nur wer eine persönliche Verbindung mit der Quelle der Weisheit hat, kann die Schrift verstehen oder auslegen. Manchmal werden Männer von geringer Schulbildung berufen, die Wahrheit zu verkündigen, nicht etwa weil sie ungelehrt sind, sondern weil sie nicht zu dünkelhaft sind, um sich von Gott belehren zu lassen. Sie lernen in der Schule Christi und ihre Demut und ihr Gehorsam machen sie groß. Indem Gott ihnen die Kenntnis seiner Wahrheit anvertraut, erweist er ihnen eine Ehre, der gegenüber irdische Ehre und menschliche Größe in nichts versinken. Die Mehrzahl der Adventisten verwarf die Wahrheiten hinsichtlich des Heiligtums und des göttlichen Gesetzes, und viele ließen auch ihr Vertrauen in die Adventbewegung fahren und nahmen irrige und sich widersprechende Ansichten über die Weissagungen an, die sich auf dieses Werk bezogen. Einige verfielen in den Irrtum, wiederholt eine bestimmte Zeit für die Wiederkunft Christi festzusetzen. Das Licht, das nun die Heiligtumswahrheit erhellte, hätte ihnen zeigen können, dass keine prophetische Zeitperiode bis zur Wiederkunft reicht und dass die genaue Zeit dieses Ereignisses nicht vorausgesagt ist. Indem sie sich von dem Licht abwandten, fuhren sie fort, wieder und wieder die Zeit festzusetzen, wann der Herr kommen sollte, und wurden ebenso oft enttäuscht. Als die Gemeinde zu Thessalonich irrige Ansichten von Christi Wiederkunft annahm, gab der Apostel Paulus ihr den Rat, ihre Hoffnungen und Erwartungen sorgfältig nach dem Worte Gottes zu prüfen. Er verwies sie auf die Weissagungen, welche die Ereignisse offenbarten, die vor der Wiederkunft Christi stattfinden sollten, und zeigte, dass sie keinen Grund hatten, den Heiland in ihren Tagen zu erwarten. Lasset euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lauteten seine warnenden Worte. Hegten sie aber Erwartungen, wozu die Schrift nicht berechtigt, so würden sie zu verkehrten Handlungsweisen angeleitet werden, Enttäuschung würde sie dem Spott der Ungläubigen aussetzen. Sie würden Gefahr laufen, entmutigt und versucht zu werden, die für ihr Seelenheil wesentlichen Wahrheiten zu bezweifeln. Des Apostels Mahnung an die Thessalonicher enthält eine wichtige Lehre für die, welche in den letzten Tagen leben. Viele Adventisten glauben, nicht eifrig und fleißig in dem Werk der Vorbereitung sein zu können, wenn sie ihren Glauben nicht auf eine bestimmte Zeit für die Wiederkunft des Herrn richten. Wenn aber ihre Hoffnung immer wieder erregt wird, nur um wieder vernichtet zu werden, dann erhält ihr Glaube dadurch eine solche Erschütterung, dass es beinahe unmöglich ist, dass die großen Wahrheiten der Weissagung Eindruck auf sie machen. Die Verkündigung einer bestimmten Zeit für das Gericht durch die Verbreitung der ersten Engelsbotschaft geschah auf Gottes Befehl. Die Berechnung der prophetischen Perioden, die die Grundlage jener Botschaft war, und den Ablauf der 2300 Tage in den Herbst des Jahres 1844 festsetzte, steht unbestritten da. Wiederholte Versuche, neue Daten für den Anfang und das Ende der prophetischen Zeitangaben zu finden und unbegründete Behauptungen, die notwendig werden, um den eingenommenen Standpunkt zu verteidigen, leiten die Gedanken nicht nur von der gegenwärtigen Wahrheit ab, sondern häufen auch Verachtung auf jeglichen Versuch, die Weissagungen zu erklären. Je häufiger eine bestimmte Zeit für die Wiederkunft festgesetzt und je weiter sie verbreitet wird, desto besser passt es den Zwecken Satans. Ist dann die Zeit verstrichen, so erregt er Spott und Hohn über die Vertreter solcher Ansichten und bringt dadurch Schmach auf die große Adventbewegung von 1843 und 1844. Die in diesem Irrtum beharren, werden schließlich eine zu weit in die Zukunft hinausgerückte Zeit für die Wiederkunft Christi festsetzen. Sie werden in einer falschen Sicherheit ruhen und viele werden erst aufgeklärt werden, wenn es zu spät ist. Die Geschichte Israels Veralters ist eine treffliche Veranschaulichung der vergangenen Erfahrung der Adventisten. Gott leitete sein Volk in der Adventbewegung. Gleich wie er die Kinder Israels bei ihrem Auszug aus Ägypten führte. In der großen Enttäuschung wurde ihr Glaube geprüft wie der der Hebräer am Roten Meer. Hätten sie immer der leitenden Hand vertraut, die in ihrer vergangenen Erfahrung mit ihnen gewesen war, so würden sie das Heil Gottes gesehen haben. Wenn alle, die in der Bewegung des Jahres 1844 vereint arbeiteten, die dritte Engelsbotschaft angenommen und sie in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt hätten, so würde der Herr mächtig durch ihre Bemühungen gewirkt haben. Eine Flut von Licht hätte sich über die Welt ergossen, die Bewohner der Erde wären schon vor Jahren gewarnt, das Schlusswerk vollendet worden und Christus wäre zur Erlösung seines Volkes gekommen. Es lag nicht im Willen Gottes, dass Israel 40 Jahre in der Wüste umherziehen sollte. Er wollte sie direkt in das Land Kanaan führen und sie dort als ein heiliges und glückliches Volk ansiedeln. Aber wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens, Hebräer 3, Vers 19. Infolge ihres beständigen Abfalls kamen sie in der Wüste um und andere wurden erweckt, um in das gelobte Land einzuziehen. Ebenso war es nicht der Wille Gottes, dass die Wiederkunft Christi so lange verziehen und sein Volk so viele Jahre in dieser sünden- und sorgenbeladenen Welt verweilen sollte. Aber der Unglaube trennte die Menschen von Gott, als sie sich weigerten, das Werk zu verrichten, das er ihnen angewiesen hatte, wurden andere berufen, die Botschaft zu verkündigen. Aus Barmherzigkeit gegen die Welt verzieht Christus sein Kommen, auf das den Sündern Gelegenheit geboten wäre, die Warnung zu vernehmen und in ihm Zuflucht zu finden vor dem Zorn Gottes, der ausgegossen werden soll. Heute wie damals erregt die Verkündigung einer Wahrheit, die die Sünden und Irrtümer der Welt rügt, Widerstand. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Johannes 3, Vers 20. Wenn Menschen sehen, dass sie ihre Stellung nicht durch die Heilige Schrift begründen können, entschließen sich viele, ihren Standpunkt auf alle Fälle zu verteidigen und greifen mit boshaftem Geist den Charakter und die Beweggründe derer an, die zur Verteidigung unbeliebter Wahrheiten auftreten. Diese Verfahrensweise ist in allen Zeiten verfolgt worden. Elia wurde angeschuldigt, dass er Israel verwirrt, Jeremia, dass er es verriete, Paulus, dass er den Tempel schändete. Von jener Zeit bis auf den heutigen Tag sind die, die der Wahrheit treu bleiben wollten, als Empörer, Ketzer und Abtrünnige hingestellt worden. Die vielen, die zu ungläubig sind, das feste prophetische Wort anzunehmen, werden mit einer Leichtgläubigkeit, die keinen Zweifel zulässt, den Anklagen gegen die, die es wagen, volkstümliche Sünden zu rügen, Glauben schenken. Dieser Geist wird beständig zunehmen, und die Bibel lehrt deutlich, dass sich eine Zeit naht, in der die Gesetze des Staates dermaßen mit den Gesetzen Gottes in Widerspruch treten werden, dass jeder, der alle göttlichen Vorschriften halten will, Schmach und Strafe wie ein Übeltäter erleiden muss. Was ist in Anbetracht von alledem die Pflicht des Boten der Wahrheit? Soll er annehmen, dass die Wahrheit nicht vorgetragen werden darf, da ihre einzige Wirkung oft nur darin besteht, die Leute aufzustacheln, ihren Forderungen auszuweichen oder ihnen zu widerstehen? Nein, er hat nicht mehr Grund, das Zeugnis des Wortes Gottes vorzuenthalten, weil es Widerstand erweckt, als früher die Reformatoren. Das Bekenntnis des Glaubens, das Heilige und Märtyrer ablegten, wurde zum Nutzen der nachfolgenden Geschlechter berichtet. Diese lebendigen Beispiele der Heiligkeit und unwandelbaren Aufrichtigkeit sind uns erhalten worden, um alle, die jetzt berufen sind, als Zeugen für den Herrn aufzutreten, mit Mut zu beseelen. Sie empfingen nicht nur Gnade und Wahrheit um ihretwillen, sondern damit durch sie die Erde von der Erkenntnis Gottes erleuchtet wäre. Hat Gott seinen Knechten in diesem Geschlecht Licht gegeben, dann sollten sie es vor der Welt leuchten lassen. Vor alters erklärte der Herr einem, der in seinem Namen redete, aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich selbst nicht hören. Nichtsdestoweniger sagte er, du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen's. Hesekiel 3, Vers 7 und Kapitel 2, Vers 7. An den Diener Gottes in der jetzigen Zeit ergeht der Auftrag, rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause Jakob seine Sünden. Jesaja 58, Vers 1. Soweit die Gelegenheiten reichen, steht jeder, der das Licht der Wahrheit erhalten hat, unter der gleichen ernsten und furchtbaren Verantwortung wie der Prophet Israel, dem das Wort des Herrn galt. Du Menschenkind, ich habe dich zu einem Wächter gesetzt über das Haus Israel, wenn du etwas aus meinem Munde hörst, dass du sie von meinetwegen warnen sollst. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben, und du sagst ihm solches nicht, dass sich der Gottlose warnen lasse vor seinem Wesen, so wird wohl der Gottlose um seines gottlosen Wesens willen sterben. aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnest du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, dass er sich davon bekehre, und er will sich nicht von seinem Wesen bekehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, und du hast deine Seele errettet. Hesekiel 33, Verse 7 bis 9. Was die Annahme und die Verbreitung der Wahrheit am meisten hindert, ist die Tatsache, dass sie mit Unannehmlichkeiten und Schmach verbunden ist. Dies ist das einzige Argument, das ihre Verteidiger nie zu widerlegen vermochten. Das vermag aber die wahren Nachfolger Christi nicht abzuhalten. Sie warten nicht darauf, bis die Wahrheit volkstümlich wird. Überzeugt von ihrer Pflicht, nehmen sie mit Vorbedacht das Kreuz an und sind mit dem Apostel Paulus überzeugt, dass unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. 2. Korinther 4, Vers 17. Und halten gleich jenen vor Alters die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens. Hebräer 11, Vers 26. Was auch immer ihr Bekenntnis sein mag, es werden nur solche, die im Herzen der Welt dienen, in religiösen Dingen mehr aus Weltklugheit als nach richtigen Grundsätzen handeln. Wir müssen das Rechte wählen, weil es das Rechte ist, und die Folgen Gott anheimstellen. Männern von Grundsatz, Glauben und Mut dankt die Welt ihre großen Reformen. Von solchen Männern muss das Reformationswerk in unserer Zeit weitergeführt werden. So spricht der Herr: Höret mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und wenn sie euch lästern, verzaget nicht, denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid, und Würmer werden sie fressen wie wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Jesaja 51, Verse 7 und 8.